ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu verlenden. Es ist das Geheimnis, das von der Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Soweit. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir wollen dir danken, dass du das, was du willst, auch tun kannst. Und dass du es auch tust. Und dass du uns deinen Willen nach und nach offenbarst. Ja, dass du es den Deinen sagst, bevor es geschieht. Habe Dank, Herr Jesus, dass du uns diese Gelegenheit dafür gibst, auch heute Abend, dass wir in Freiheit, in Frieden dein Wort hören können. Und so wollen wir dich bitten, rüste du den Bruder aus mit deiner Kraft und deinem Geist und uns, schenke uns offene Ohren und Herzen, damit wir auch deine Botschaft hören und damit wir sie verstehen. Hab Dank, Herr Jesus, dass es dein Wille ist, dass wir zu dir hinwachsen dürfen. Und dass es dein Wille ist, dass wir zunehmen dürfen. Im Glauben an dich, in der Hingabe zu dir. So segne uns alle an diesem Abend. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Super.
Auch ich darf Sie zunächst recht herzlich grüßen zu meinem ersten Dienst hier im Rahmen dieser Konferenz der prophetischen Woche. Es ist ja ein gewaltiges Thema, das wir insgesamt haben und speziell das Thema, über das ich heute Abend zu sprechen habe. Es geht um das Geheimnis seines Willens und um Geheimnisse seines Willens vom Worte Gottes, insonderheit von den paulinischen Briefen her. Rätsel können wir lösen und dann, denke ich, besteht kein Interesse mehr daran, dass man sich weiter mit einem gelösten Rätsel befasst. Oder raten Sie mehrmals ein und dasselbe? Nein, die Spannung ist weg. Aber um Geheimnisse zu erkunden, Einsicht zu gewinnen, da bedarf es der Enthüllung. Und wenn Geheimnisse enthüllt worden sind durch den Geist Gottes, dann geht es tiefer hinein. Und ich denke, dass wir auch in diesen Tagen, wenn wir schon etwas von den Geheimnissen Gottes erfahren haben, wir tiefer hineingeführt werden. Das allerdings wird auch an bestimmte Bedingungen geknüpft, dass wir dafür offen sind, dass wir in Demut, aber Gewissheit damit umgehen. Und etwas ganz Entscheidendes, wenn uns Gott etwas gezeigt hat, geoffenbart hat, dass wir das nicht nur im Verstande speichern und meinen, das sei's, sondern dass nun das Herz mit hineingenommen wird und im Glauben das bewegt wird, was Gott uns geschenkt hat. Das Geheimnis Gottes in Christus, das Geheimnis, das für die Gemeindezeit entscheidend ist, hat der Apostel Paulus enthüllt bekommen und differenziert mehrere Geheimnisse. Wir können das also nicht irgendwo anders finden. Und ich denke, vielen von Ihnen ist das klar, weil, das haben wir auch gehört schon in diesem Text und aus anderen geht das hervor, Geheimnisse verschlossen waren, bis zu der Zeit, da der erhöhte Christus durch Paulus Geheimnisse enthüllen konnte. Als Jesus auf Erden lebte und wirkte, als der Messias Israels in Erscheinung trat mit Zeichen und Wundern, war das Geheimnis der Gemeinde des erhöhten Christus noch nicht enthüllt bzw. erschlossen. Wissen Sie, es bewegt mich schon, wenn man so manche Predigten hört, dass in der Regel hier nicht differenziert wird. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Meine Frau und ich haben vor noch nicht allzu langer Zeit den Vortrag eines evangelikalen Dozenten gehört. Ein lieber, feiner Mensch. Er sprach anhand eines Textes, der ihm dort vorgegeben war, Lukas 21, die Endzeitreden Jesu. Wir waren natürlich gespannt, was uns nun an diesem Abend angeboten werden sollte. Die meisten der Zuhörer waren begeistert. Und meine Frau und ich, wir gingen tief enttäuscht nach Hause. Ja, wie kann sowas sein? Warum waren denn die anderen Zuhörer begeistert? Erstens rhetorisch geschickt, inhaltlich vieles interessant, aber unserer Erkenntnis nach auf 6 entscheidende Punkte, die dort angesprochen werden, in Lukas 21, keine Antwort. Ich will Ihnen mal schnell etwas nennen. Sie können nachher gern zu mir kommen und sagen, also Bruder Heinemann, da haben Sie überzogen. Das Erste, er sagte, Endzeit war schon damals zur Zeit Jesu. Stimmt das? Ja. Aber wenn man dann sagt, was jetzt passiert oder noch kommen müsste, das muss alles nur in diesem Zusammenhang gesehen werden. Es wird nicht unterschieden zwischen einer Endzeit im weiteren und im engeren Sinne. Man dürfe also nicht zum Nahen Osten nach Israel gucken. Dann ist das für mich natürlich etwas Bedenkliches. Und schließlich gibt es noch eine Letztzeit, die in der Offenbarung beschrieben wird. Diese Differenzierung wurde leider nicht gegeben. Paulus sagte ja den Thessalonichern, ihr wisst um Zeiten und Zeitpunkte. Sicher wurde immer argumentiert, wir dürfen nicht rechnen, bin ich auch der Meinung. Wir kriegen keinen Fahrplan vorgesetzt mit genauer Zeitangabe. Aber was haben wir? Wir haben eine Angabe, wenn ich in diesem Bilde bleibe, wo der Zug abfährt und was das Ziel ist. Und dann werden Stationen genannt, große Stationen. Aber ein Zeitfahrplan wird uns nicht mitgeliefert. Erst dann, wenn wieder in der Letztzeit einige Voraussetzungen erfüllt sind. Das Zweite, keine Differenzierung zwischen dem, was der Gemeinde und Israel gilt. Ich bin sicher mit Ihnen auch der Meinung, dass die Endzeitreden Jesu primär Israel gelten, der Zurechtbringung Israels und den Gerichten an der Völkerwelt. Denn der Jesus ist nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und darum hat er einiges nur angedeutet, vor allen Dingen im Johannesevangelium im Blick auf die Gemeinde. Ein weiteres, er sagte Krieg und Kriegsgeschrei, das ist ja in Lukas 21 dran, das gab es schon immer. Aber steht nicht sogar da, wenn aber ein Volk sich wieder das andere erhebt, wenn es also Weltkriege gibt, meiner Auffassung nach, dann werden irgendwie Wehen eingeleitet. Und steht nicht in der Offenbarung, dass es nochmal einen katastrophalen Weltkrieg geben wird, wie er nie da war? Wollen wir denn Armageddon nur den Zeugen Jehovas überlassen? Ist das schon gewesen? War der Zweite Weltkrieg Armageddon? Doch nicht. Nichts davon. Weiter. Die Jünger fragen ja an Jesus, wie wird denn das mit dem Tempel? Er wird zerstört werden, Jerusalem wird zerstört werden und eine Zerstreuung des Volkes Israel findet statt. Er ging auf das Jahr 70 ein. Schlusspunkt. Und im Blick auf prophetische Perspektive sagte er, naja, die alttestamentlichen Propheten, die waren so einäugig. Hat mich auch etwas bedrückt, dieses Bild. Ich kenne von der prophetischen Perspektive das Bild, wenn man vor einem Gebirgspanorama steht, weit weg ist, meint man, das sei ein Massiv. Und so haben das die Propheten gesehen. Je näher man aber dran ist, umso differenzierter kann man sehen, auch erahnen, wie tief die zwischen den Bergmassiven liegenden Täler sind. Und sagt nicht Daniel, dass am Ende viele kommen werden, die Verständnis gewinnen im Blick auf Prophetie. Und wie ist das mit der Verfolgung? Wird ja auch angesprochen in Lukas 21. Auch das hat es gegeben. Er sprach die ersten Jahrhunderte an. Jawohl, es gab schlimme Christenverfolgungen. Denken wir nur an Nero. Das aber in Verbindung mit der großen Drangsal und Trübsal unter dem Antichristen eine Verfolgung derer sein werden, vor allen Dingen auch aus Israel, und derer, die nicht zur Entrückung kommen. Sodass eine große Schar aus dieser Drangsal in der Offenbarung ja durch den Seher geschaut erscheint. Das ist für mich nicht die Gemeinde. Eine andere Heilsgemeinschaft. Kein Wort auch vom Antichristen. Und als letztes, keine Differenzierung im Blick auf Parousie und Epiphanie. Die Parousie, Entrückung, gilt der Gemeinde. Da kommt er nicht in Macht und Herrlichkeit, wie in vielen Liedern gesungen und beschrieben. Und nochmal zu Israel. Sacharja 14 im Blick auf Jerusalem steht ja doch auch noch aus. Im Jahre 70 gab es, das ist mit dem Gesetz der prophetischen Perspektive verbunden, die Zerstörung Jerusalems. Aber es wird noch einmal kommen nach Sacharja 14. Und wie ist das mit dem Laststein nach Sacharja 12 oder dem Taumelbecher Narkotikum? Haben wir das nicht? Dürfen wir nicht wirklich einen Blick dahin wagen? Bitte, ich bin gegen eine Medienprophetie. Das heißt, dass man alle Ereignisse nun ins Wort hineinpackt. Aber vom Wort her, von den Stellen, die ich nannte, können wir doch einiges beurteilen. Die Wiederkunft Jesu zu Israel auf den Ölberg ist ein anderes Ereignis als 1. Thessalonicher 4 beschreibt, 1. Korinther 15, die Entrückung hin zu ihm. Oder auch was in Kolosser 3 steht, wenn er geoffenbart wird, dann werden wir mit ihm geoffenbart in Herrlichkeit. Das sind also einige Perspektiven. Und liebe Geschwister, wir können keinen verurteilen. Es hängt mit Geheimnissen zusammen. Allerdings sage ich nochmal, es stimmt mich traurig, wenn dieser liebe Bruder evangelikale Theologiestudenten ausbildet. Bleiben viele, viele nicht informiert. Und etliches steht doch auch wiederum eindeutig in der Schrift. Darum wollen wir uns jetzt mit einigen Aspekten der Geheimnisse des Willens Gottes befassen. In Epheser 1, Vers 9 heißt es, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Hier geht es also um den souverän handelnden Gott, der selbst nach seinem Ratschluss in Verbindung mit dem Vorsatz, der noch enger zu sehen ist, all das enthüllt, was der Gemeinde geschenkt ist. Und wenn Paulus sagt, mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe, dann ist Paulus einerseits demütig, aber auch voll gewiss, Gott hat ihm dieses Geheimnis enthüllt und alle Glieder des Leibes sollten diese Geheimnisse kennen. Vergebung der Sünden, ist das ein Geheimnis? Nein, das steht im Alten Testament schon. dass es einen Heiland gibt, ein Lamm Gottes. Jesaja 53 ist noch kein Geheimnis. Paulus sagt in Epheser 3, Vers 4, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Und das ist das Entscheidende, was uns innerlich geschenkt werden muss. Es geht also nicht primär nur um den Jesus, der uns errettet und erlöst hat. Das ist wunderbar, das ist die Heilsgrundlage. Denn in dem Namen Jesu werden sich einmal alle Knie beugen. Es geht um den erhöhten Christus. Jesus der Rettername, Christus ist der Titel, der erhöhte Gott, auch der Messias. Und dieses Geheimnis muss uns geoffenbart werden. Und in der Regel hört man in diesen Kreisen auch nicht davon, dass dieser Christus nun in uns lebt. Haben wir das nicht gehört aus jenem Text von Kolosser 1? Das ist das Geheimnis. Christus in uns verkündigt unter den Nationen. Nicht zuerst Israel. Zwar auch, Paulus ist auch in die Synagogen gegangen, aber das Volk Israel hat insgesamt diese Botschaft beiseite geschoben. Darum müssen wir uns in Sonderheit mit diesem Geheimnis des Christus befassen und von daher erst können wir auch die prophetischen Perspektiven erkennen und einordnen. Das hat also ursächliche Zusammenhänge, denn Gott will nicht, dass wir primär etwas über die Zukunft erfahren und darüber spekulieren. Darum ist alles, was über die Schrift hinausgeht, auch im Sinne von sogenannten Offenbarungen gefährlich. Ich werde bei meinem letzten Vortrag morgen Abend darauf nochmal eingehen, von einem katholischen Verlag, interessantes Material, und ich habe hier und da einiges auch an Schriftgut bestellt, war überrascht, welche Einblicke manche Katholiken haben, was etwa den Antichristen anlangt. Aber Sie können in dem gleichen Verlag auch erfahren, und ich will Ihnen mal da noch kurz eine Leseprobe vermitteln, wie man so ein Geheimnis sieht, das Geheimnis der Heiligkeit und des Glücks. Wie erfahren Sie das? Jeden Tag bringe während 5 Minuten deine Fantasie zum gänzlichen Schweigen, verschließe die Augen allen sichtbaren Dingen und die Ohren allem Lärm der Erde gegenüber. Und jetzt kommt's: Kehre ein in das Heiligtum deiner getauften Seele. Wenn du getauft bist, kehre ein in die Seele, also in den Tempel des Geistes, und sprich zu diesem göttlichen Geist also. Und jetzt kommt ein Gebet an den Heiligen Geist. Das ist mystisch, fast esoterisch. Denn in dir lebt ja Gott. Und dass alle Getauften nun diesen Zugang dazu hätten, ein solches Geheimnis zu erfahren, kann ich von der Schrift her nicht erkennen. Bitte, liebe Geschwister, wir wollen und dürfen uns nicht erheben und überheben. Aber wir müssen die Gefährlichkeit falscher Inspirationen und sogenannter Offenbarungen erkennen, die vor allen Dingen mit einem mystischen Geist zusammenhängen. Darum nur die Schrift, und anhand der Schrift muss uns der Heilige Geist diese Geheimnisse erschließen, auch im Blick auf die Prophetie. Und ist es nicht eigenartig, liebe Geschwister, dass bei Paulus keine äußeren sensationellen Ereignisse erscheinen, wie etwa in den Endzeitreden Jesu? Warum? Weil es bei Paulus um die Innenlinie geht. Nur in 2. Thessalonicher Kapitel 2 wird ein äußeres Ereignis genannt, nämlich dass der Gesetzlose erscheint und dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon wirksam ist. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Aber der letzte Gesetzlose, der Mensch der Sünde, also jener Antichrist, der kommt noch. Das kann uns nur der Geist Gottes enthüllen, und bei Paulus gibt es immer nur die Warnungen im Blick auf Abfall, auf falsche Inspiration. Die äußeren Ereignisse, so differenziere ich, wie in Lukas 21, Matthäus 24, Markus 13 beschrieben, haben es mit Israel zu tun, weil Israel auf dieser Erde einmal eine Funktion haben wird und darum auch viel stärker auf das Diesseits ausgerichtet ist. Denn, liebe Geschwister, wir sind bereits mit Christus versetzt in die himmlischen Örter. Unser Segen in Christus, nach Epheser 1, Vers 3, ist dort oben. Das heißt eigentlich vom Urtext her in dem Überhimmlischen. Darum versucht der Feind immer den Blick auf das Diesseits zu richten und uns von der herrlichen Stellung in Christus, wie wir sie in Kolosser 3 finden, abzulenken. Suchet nach dem, was droben ist. Darum müssen wir nicht suchen jetzt im irdischen Bereich nach irgendwelchen Zeichen. Wir dürfen und müssen sogar prüfen, was heute alles passiert. Und gerade, und das möchte ich einschränkend noch sagen, seitdem Israel seit 1948 wieder im Land der Väter ist, eine Nation geworden ist, können wir auch mit manchen äußeren Zeichen rechnen. Aber für die Gemeinde sind das nicht die Primär. Und nun zu dem Geheimnis des Christus. In Kolosser 1 und auch in Hebräer 1 wird dieser Sohn Gottes beschrieben. Nicht nur, ich sage es nochmal, als der, der uns errettet hat, sondern es geht weit darüber hinaus. Zwar ist das die Grundlage. Am Kreuz hat er uns erlöst, frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Etwas Gewaltiges. Aber dort in Kolosser 1, 15 bis 20. Ich will einige dieser Eigenschaften nennen. Ich kann sie kurz nur auflisten. Ich möchte Sie eigentlich bitten, das in der Stille nochmal zu lesen. Da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Oder in Hebräer 1, der Abdruck. Wer mich sieht, sagt der Jesus, der sieht den Vater. Und Gott, den Vater, hat nie jemand gesehen. Aber wenn wir die Offenbarung des Christus haben, und das steht auch in Kolosser 2, Vers 2, das Geheimnis Gottes ist Christus, dann haben wir den Zugang zum Vater. Etwas Wunderbares, auch in Römer 8 wird das beschrieben. Darum haben wir nicht mehr den Geist der Knechtschaft, sondern der Kindschaft, ja, der Sohnschaft. Ich sprach jetzt mit einem lieben Bekannten in meinem Heimatort. Die Frau kommt auch zu uns in die Gemeinde, aber er ist distanziert. Aber ich habe manches Gespräch mit ihm und er lässt sich viel sagen. Neulich sagt er nochmal, ja sag mal, reicht denn das nicht? Ich glaube an den Schöpfer Gott. Und dann sagt er noch, ein anderer habe ihm, der ist bekannt mit ihm, gehört zu einer freien Gemeinde, gesagt, nein, das reicht nicht. Jetzt sollte er von mir das nochmal wissen. Jetzt kann man so einen Menschen nicht mit irgendwelchen Bibelversen erschlagen wollen. Ich habe ihm Folgendes erklärt. Wer in der Schöpfung die Hand Gottes sieht, ein Schöpfergott, also kein Evolutionist ist, der hat nach Römer 1 und 2 auch eine Verantwortung. Er soll ihm die Ehre geben. Er weiß, dass dieser große Gott das ganze All geschaffen hat. Jetzt kommt das Aber. Aber, für dich, so habe ich gesagt, ist er der Schöpfergott. Aber du kannst nicht Vater sagen. Nein, das kannst du nur, wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland geworden ist und wenn er sich dir kundtut, wenn du weißt, Christus wohnt durch seinen Geist nach Epheser 3 in deinem Herzen. Dann kann ich aber sagen, lieber Vater. Sehen Sie, das kann kein orthodoxer Jude und schon gar kein Moslem. Wissen Sie, dass die Moslems 99 Gottesnamen haben, aber keinen Vaternamen? Darum sollten wir Christen, wenn wir mal auch mit solchen Menschen sprechen, behutsam vorgehen, aber dieses Zeugnis geben. Und es ist klar, wer nicht an den gekreuzigten Sohn Gottes glaubt, hat damit auch keinen Zugang über Jesus Christus zum Vater. Und genau das ist das, was hier in Kolosser 1 beschrieben wird. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Psalm 2. Dieses Atta-Du, dieses enge Beziehungsverhältnis, was dort ausgesprochen wird in Psalm 2, weist darauf hin, dass Jesus Christus der Erstgezeugte, der Erstgeborene ist. Aber nun kommt gerade in der Beschreibung dieser Eigenschaften gleich ein gewaltiger Sprung in der Heilsgeschichte. Dann wird er aber auch als der Schöpfer, der Erhalter und das Ziel des ganzen Universums oder vom Griechischen her des ganzen Alls Tapanta genannt. Ja, ist er nicht, wie wir es früher gelernt haben und in den drei Artikeln bezeugt, Gott, der Vater, der Schöpfer? Ja, und doch ist das Wort Gottes, der Logos, Jesus Christus. Als Gott sprach, hat er das durch das Wort getan. Und wer ist das Wort? Logos, der Sohn. Eine wunderbare Zusammenhänge. Er ist der Schöpfer des Alls, der Erhalter und das Ziel. Denn in ihm, in Christus, ja, wird das ganze All vollendet. Und er ist das Haupt des Alls, aber, und jetzt kommt wieder die enge Beziehung zu uns, das Haupt der Gemeinde. Auch davon hört man wenig. In manchen Liedern wird von König gesprochen. Er ist primär der König Israels, wenn er seine Königsherrschaft einmal in dem tausendjährigen Friedensreich hier aufrichten wird. Für uns das Haupt ist die Bezeichnung, die deutlich macht, dass wir den innigsten Kontakt als Glieder zum Haupt haben. Es gibt kein Bild, das eine nähere, engere Beziehung zwischen den Erlösten und Christus beschreibt. Etwas ganz Wunderbares. Die Frage allerdings, werden wir auch vom Haupt her inspiriert, kriegen wir doch die geistlichen Einflüsse, kann er uns weiter hineinführen in die Geheimnisse? Und das kriegen wir nur vom Haupt. Nicht abhängig von irgendwelchen anderen Mächten, Kräften, Inspiration. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Nicht der Lazarus, denn der musste ja auch nochmal wieder den Weg des leiblichen Sterbens gehen. Jesus Christus hat den Tod überwunden und darum ist er auch der Erstling, wie es hier beschrieben wird, aus den Toten. Und wenn wir mit hineingenommen sind als Glieder, haben wir jetzt bereits den Tod überwunden. Wer an ihn glaubt, sagt der Jesus schon in Johannes Kapitel 3, wer an ihn glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht ins Gericht. Paulus verkündigt das in ganz klaren Aussagen, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was haben wir für ein Vorrecht? Eine Freude sollte uns da erfüllen. Das kann keine andere Religion bezeugen. Liebe Geschwister, Sie hören sehr oft auch, gerade von liberalen Theologen, jede Religion hat ihre Wahrheit, wir brauchen den Dialog. Selbst der Papst hat ja durch Assisi schon eingeleitet den Dialog mit den anderen monotheistischen Religionen. Und auch im Weltkirchenrat wird nicht mehr so stark Mission, Evangelisation gewünscht, sondern Dialog, weil man der Auffassung ist, etwa im Bereich anderer Religionen, der Allahgott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Und das stimmt nicht. Es kann nicht sein. Ich weiß, dass man mit dieser Ausschließlichkeit, wenn man gerade mit anderen spricht, dadurch als ein hochmütiger Mensch abqualifiziert wird. Und ich denke, uns wird im Sinne einer falschen Ökumene der Wind noch einmal ganz hart ins Gesicht blasen, dass die, die da nicht mitmachen, dann als Fundamentalisten verschrien werden. Nein, wir müssen bei dieser biblischen Wahrheit bleiben und können nicht einfach einen Synkretismus, das heißt so ein Religionsgemisch machen. Nur in Christus sind wir erlöst, sonst hat so ein Wort wie Apostelgeschichte 4, Vers 12 keine Aussage. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist ein Heil, aber das uns nicht überheblich macht, sondern das uns diese Herrlichkeit, diese Freude bezeugen lässt. Das kann niemand sagen. Und wenn ich an die Hindus oder Buddhisten denke, es ist doch eine armselige Religion, etwa im Hinduismus, wenn ich x-mal wieder auf diese Erde kommen muss, um jeweils einen besseren Stand zu erlangen, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie ich mich verhalten habe. Von Buddha wird irgendwie gesagt, dass der Tausende von Reinkarnationen erlebt haben soll. Da spielt natürlich auch mit hinein die Fantasie, die die Inder sehr stark in diesem Sinne haben. Die kennen keine Geschichte, sondern viele Geschichten. Muss man sehen, die Europäer haben ein anderes Geschichtsverständnis. Aber immerhin, es sind schon eigenartige Dinge. Oder wenn dann der Buddhist nachher ins Nirvana eingeht, in das selige Nichts endlich mal, wenn er die höchste Stufe erreicht hat. Ach, liebe Geschwister, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen Reichtum, von dem wir gehört haben. Der Reichtum all dieser Geheimnisse liegt eben in Christus verborgen. Kolosser 2, Vers 3, da heißt es, in ihm, in Christus, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jetzt darf ich mal hier sagen, das ist auch eine fortschreitende Offenbarung. Während zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wo von den Gaben die Rede ist, von einer Gabe der Weisheit und Erkenntnis die Rede ist, heißt es nachher in diesem herrlichen Kronenbrief, in ihm, in Christus selber, liegen die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Haben Sie also Probleme im Blick auf Erkenntnis oder Weisheit? Bitten Sie ihn. Wem Weisheit mangelt, sagt auch Jakobus, der soll bitten, aber ohne zu zweifeln. Gott will uns diese Herrlichkeiten aufschließen. Als ich einmal bei uns in einer Gemeinschaftsstunde auch so ein prophetisches Thema zu behandeln hatte, und dann gab es auch ein Begleitheft, herausgegeben vom Gnadauer Verband. Und auch da wurde nicht differenziert. Und dann sagt auch einer der Brüder, also entweder hat der recht oder ich, meinte er. Forscht in der Schrift, das könnt ihr nachprüfen. Ich will nicht mich in den Mittelpunkt stellen. Aber die herrlichen Erkenntnisse, die uns hier auch Brüder vermittelt haben, und ich bin da mit vielen eins, sind so wunderbar, dass wir das schauen dürfen. Die Gemeinde, erwählt vor Grundlegung der Welt, berufen zum Sohnestand, hat Möglichkeiten der Weisheit und der Erkenntnisse, die alles übertreffen, was Tradition zu bieten vermag. Liebe Geschwister, mir ist eins klar, wer an einer bestimmten Tradition hängt, außer an der Schrift, Tradition heißt ja Überlieferung, und sich nicht lösen lässt von all den vielen gefärbten Glaubensauffassungen, kommt nicht weiter. Es gibt einen gefärbten Glauben, den die verschiedenen Konfessionen, Denominationen vermitteln. Sehen Sie, wenn sich zum Beispiel eine Gruppe nennt neuapostolisch und danach handelt, da kriegt man erst den Heiligen Geist durch Handauflegung seitens des Apostels, dann ist man nicht mehr allein auf das Heil in Christus angewiesen. Und dann werden Dinge gelehrt, die kritisch sind. Ich höre jetzt auf der Herfahrt noch einen Vortrag von einem Bruder und der berichtete genau das. Er hatte den Epheserbrief ausgelegt und dieser Brief kam in die Hand eines neuapostolischen Mitgliedes. Und der war erregt und hat ihm am Telefon Dinge gesagt, die eben nur die Neuapostolischen glauben. Nicht mehr offen für andere Argumentationen. Der Betreffende sagte, ich muss dann nachher den Hörer nehmen und auflegen. Und wissen Sie, das darf ich hier in dem Zusammenhang sagen. Es wird deutlich, dass gerade da, wo Irrtümer hineinkommen und wo man zu Sekten gehört, die Angehörigen oft konsequenter sind, bis hin zum Fanatismus allerdings, als die, die Herrlichkeit der Offenbarung haben. Wir sollten Zeugen sein in Liebe und Wahrheit, aber auch konsequent. Das im Zusammenhang mit den Aussagen, wer ist dieser Jesus Christus, der eben in allem den Vorrang hat, das will ich noch nennen. Er ist der Besitzer der Fülle der Gottheit und der Versöhner des Alls. Da steht da, er hat das ganze All Tapanta versöhnt. Es gibt keinen Menschen, der sich Allversöhner nennen darf. In Christus ist das All versöhnt, steht geschrieben. Das wird mich ja morgen bei der weiteren Thematik bewegen. Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, ob er es wohl fertig bringt? Oh, was für ein Gottesbild haben die meisten. Sicher ist der Wille des Menschen, das darf ich schon hier einflechten, ja, auch in einem gewissen Rahmen bedeutsam. Aber wir sind keine Roboter und keine Automaten. Und Gott will solche, die ihm aus Liebe ihr Leben geben. Es wäre jetzt interessant, in dem Zusammenhang mal die Namen des Antichristen zu nennen. Das muss ich mir ersparen und das würde auch dann zu sehr extensiv werden. Aber tun Sie das mal anhand der Konkordanz, lassen Sie sich mal diese Namen der Bibel nennen. Denn Satan, der große Gegenspieler Gottes, ist der Vater der Lüge. Und der Antichrist, auch in Anstatt Christus, der wird auf lügenhafte Art und Weise eingeführt, selbst über Zeichen und Wunder nach 2. Thessalonicher 2. Darum, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir das Original kennen, den Christus, der uns geoffenbart ist. Wer den nicht kennt, wird nachher auf die Verführung seitens des Antichristen hereinfallen. Leider. Ich habe mir mal sagen lassen, dass diejenigen Polizisten, Beamten, die im Geldfälschungsbereich tätig sind, immer wieder geschult werden, die wahren 50er in den Händen zu halten und mit allen Sinnen zu erfahren, zu erfassen, wie das mit dem Original ist. Die können nachher Fälschungen, die so raffiniert sind, dass er ein Laie kaum unterscheiden kann von einem echten Schein, um das zu erfahren. Und deswegen brauchen wir das Original, den Christus, die Fülle der Herrlichkeit, seinen Reichtum, damit wir die Verführung erkennen. Und dazu brauchen wir die Enthüllung der Geheimnisse. Als jetzt die Frühjahrssonne, hätte ich bald schon gesagt, es ist ja noch Winter, so bei uns auf die Fensterscheiben leuchteten, da merkten wir, dass so im Winter sich einiges angesetzt hatte. Das merkt man vorher nicht bei Dunkelheit. Und meine Frau sagt auch, ich muss demnächst doch mal an die Fenster wieder ran. Nur wo das Licht der Enthüllung ist, merkt man die Feinheiten, die das wahre Licht trüben wollen. Und ich muss das nochmal sagen im Blick auf Verführung. Es ist ja so raffiniert, was Satan anzubieten hat. Er kommt ja nichts plump, massiv und bietet da einen Satan an mit dem Pferdeschwanz oder Hörnern. Satan verstellt sich in den Engel des Lichts und seine Diener auch. Darum ist es so wichtig, dass wir uns mit der Prophetie befassen, die Geheimnisse Gottes kennen und für uns auch ganz konkret praktisch zu einer Hilfe werden lassen. Und nun möchte ich, Sie haben es ja in diesen Tagen auch schon gehört, aber dennoch auch den Blick öffnen für das, was noch heilsgeschichtlich, prophetisch, eschatologisch, also endzeitlich auf uns zukommt. Es gibt auch ein Geheimnis der Entrückung, in 1. Korinther 15 beschrieben und in 1. Thessalonicher 4. Es ist ein Geheimnis. Jahrhundertelang ist das auch, wenn man die Kirchengeschichte kennt, nicht allgemein glaubensgut gewesen. Erst so etwa seit knapp 200 Jahren, 150 Jahren, ist dieses Geheimnis wieder auf den Leuchter gestellt worden. Ist denn das nun so wichtig zu wissen, ob die Gemeinde ihm entgegengerückt wird oder ob das später ist? Ist das so wichtig zu wissen, ob wir am Ende der letzten Jahrwoche dem Herrn entgegengehen oder dort die Wiederkunft Jesu erfahren? Ich meine ja. Liebe Geschwister, Paulus spricht nicht davon, dass wir auf die große Trübsal oder Drangsal warten. Er sagt, dass wir Leiden ertragen um Jesu willen. Das ist etwas ganz anderes. Aber wenn durch die Zorneschalengerichte in der letzten Zeit, in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, dann die Katastrophen, die Gerichte über diese Erde hereinbrechen, dann um der Sünde willen. Und für mich ist da Sodom und Gomorra ein Typus für die Endzeit. Jesus weist ja auch darauf hin. Es sind doch zuerst die, die sich retten ließen, aus der dem Untergang geweihten Stadt herausgeholt worden. Dann erst, als Lot und einige Angehörige die Stadt verlassen hatten, kam das Verderben durch ein Gottesgericht. Und dem Abraham war das innerlich verheißen worden, was in der Zukunft mit diesem Ort Sodom und Gomorra geschehen sollte. Darum will Gott uns informieren. Sicher ist dieses Geheimnis groß im Blick auf die Gemeinde, die da entrückt wird. Davon spricht Paulus in Epheser Kapitel 5. Es ist ein Geheimnis, die Gemeinde. Und in der Regel weiß man nicht, was Gemeinde ist. Viele Kirchen, vor allen Dingen die katholische Kirche, hat sich ja als Darsteller des Reiches Gottes hier auf Erden gesehen und sieht das noch so. Mit ganz wenigen Ausnahmen, denke ich, erwartet keiner eine Entrückung dort, sondern wenn Sie das ganze Programm des Papstes nehmen, Jahr 2000, soll durch Missionierung, durch Evangelisation, die aber im Katholizismus was anders ist als bei uns, nämlich dass alle zur Kirche zurückkehren, dem Herrn ein Geschenk gemacht werden. Nicht, dann ist der Blick der meisten auf das Diesseits gerichtet. Nicht erhebet eure Häupter, sinnen und trachten auf das, was droben ist. Das ist die Konsequenz im Verhalten. Und dazu ist die Gemeinde erwählt vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft berufen, damit sie diese Zielrichtung hat. Und darum muss auch diese Gemeinde, sein weiteres Geheimnis, Epheser 6, Vers 19, das Geheimnis des Evangeliums weitergeben. Das ist ein Geheimnis. Und wenn der Paulus klagt, auch im Römerbrief, ja, dass er kaum einen hat und auch in anderen Briefen wie den Timotheus. Und im zweiten Timotheusbrief sagt Timotheus, dieses Evangelium vertraue treuen Zeugen an. Das ist nichts für die Massen. Das ist doch nicht meine Konzeption, wenn ich hier nicht gewaltige Erweckungen verkündigen kann. Dass Gott das hier und da schenken kann, das ist durchaus möglich. Aber bei der Gemeinde geht es um Herauswahl und nicht darum, dass jetzt Massen hier schon gewonnen werden. Das Evangelium wird verkündigt zu einem Zeugnis, auch über die Völkerwelt. Und darum müssen wir immer wieder uns mit dieser Botschaft beschäftigen und den Herrn bitten, um Weisheit, um Klarheit im Blick auf die Ziele. Also die Gemeinde, diese Erstlingsschar aus allen Nationen und Israel, hat diese Zielsetzung, eine Naherwartung dem Herrn entgegengerückt zu werden. Und dann geht die Welt unter? Noch nicht. Das ist auch immer so eine Sache, nicht? Das heißt ja im Glaubensbekenntnis, von dann her kommen wir zu richten die Lebendigen und die Toten. Gott sei Dank gibt es in der Bibel Differenzierungen. Und in Römer 11, Vers 25 heißt es, ich will nicht, liebe Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Jetzt kommt ein weiteres, nämlich, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zu einem Teil widerfahren. Wie lange? Bis die Vollzahl oder Fülle, eine andere Übersetzung, aus den Nationen hineingekommen ist. Und das ist die Auswahl, von der ich schon einige Male gesprochen habe, die Ekklesia aus allen Nationen erwählt vor Grundlegung der Welt. Und wenn diese Entrückung geschehen ist, dann beginnt der Herr wieder mit Israel. Und sehen Sie, auch da in der Offenbarung steht eindeutig, dass zum Beispiel durch den Dienst der zwei Zeugen eine Erstlingsschar aus Israel herausgewonnen wird. 12 Stämme mit je 12.000. Die Zahl 12 ist eine Zahl Israels. Die Gemeinde hat nicht mit diesen Zahlen so direkt zu tun. Und darum dürfen wir dankbar sein, dass Gott mit Israel zurechtkommt. Damit sind wir nicht Israel euphorisch. Dieses Israel muss noch ins Gericht. Es gibt ja leider auch die Auffassung, dass der Holocaust schon die letzte Drangsal für Israel war. Ich kann es leider nicht so sehen. Ich wünschte das diesem leidsgeplagten Volke. Wenn Sie Sacharja 14 ist nur eine der markantesten Stellen lesen, dann wird nochmal Jerusalem attackiert werden. Es gibt also noch einen Krieg der Nationen ringsum Israel, gegen Israel, und es führt zu einer Einnahme Jerusalems. Da heißt es dann, die Weiber, die Frauen werden geschändet, es treten Plünderungen ein. Dann aber wird der Herr selber eingreifen. Dann kommt er. Und dann werden sie ihn sehen, in den sie gestochen haben. Dann gibt es eine Nationenbuße über das hinaus, was schon der Herr an Israel hat tun können. Ich verstehe nicht, dass viele, auch Evangelikale, diese Hoffnung für Israel nicht mehr haben. Es gibt viele, nicht nur in der katholischen Kirche, die sagen, wir sind das neue geistliche Israel. Israel ist beiseite gesetzt für immer. Und darum hat es auch da gerade sehr stark den Antisemitismus gegeben. Wir dürfen differenzieren. Gott hat sein Volk erwählt, dieses Volk Israel, und wird es durch Gerichte zum Ziel bringen. Und das auch in entsprechenden Phasen. Wenn schon die Totengebeine sich hier und da bewegt haben, dann dürfen wir wissen, was der Seher Hesekiel dort eindeutig bezeugt. Also wird es sein, das ganze Haus Israel. Das ganze Haus. Darum bin ich dankbar. Nichts ist ausgeschlossen. Das Ganze ist das Ganze. Und wenn nun der Erstling unter den Völkern, Israel ist das Erstlingsvolk, zum Ziel gekommen ist, wird Gott auch mit anderen Völkern zurechtkommen. Es gibt so viele Verheißungen für die Völkerwelt, im Alten Testament schon beschrieben, Verheißungen für Ägypten und Syrien im Dreierpakt mit Israel und im tausendjährigen Reich wird die Völkerwelt wirklich missioniert werden können durch Israel. Leider wissen wir, ist das Ergebnis am Ende nicht positiv, weil die besten Verhältnisse, die herrlichsten Segnungen den Menschen innerlich nicht verändern können. Darum haben wir jetzt alle die Chance, unser Herz und Leben unserem großen Gott zu öffnen. Und selbst auf der neuen Erde, wenn das neue Jerusalem beschrieben wird, hat die Zahl 12 noch eine Bedeutung. Die 12 Stämme werden genannt, die 12 Apostel. Ist der Apostel Paulus auch bei den 12 da? Nein, denn nur die 12 werden die Stämme Israels richten. Es ist aber kein Tempel mehr da und die Gemeinde, die da ist, der Tempel des Heiligen Geistes, die hat eine überfassende, übergreifende, herrliche Aufgabe. Wisset ihr nicht, dass ihr einmal die Welt, das heißt den ganzen Kosmos, richten werdet und die Engel? Das kann ich mit dem Verstand nicht fassen. Mitzuherrschen und mitzuregieren, das ist dann der letzte Ausblick, das kennen Sie, ich habe das auch hier schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, möchte ich Ihnen aber nochmal sagen, ist 1. Korinther 15, Vers 28, bis Gott sein wird alles in allem und allen. Und der letzte Feind wird auch mal abgetan. Gott sei Dank, das ist der Tod. Satan kommt schon vorher in den Feuersee. Der letzte Feind, alle Mächte werden abgetan, dass einmal im Namen Jesu alle Knie sich beugen. Der überirdischen, der irdischen und der unterirdischen. Und zwar steht da Gott zur Ehre, zur Verherrlichung. Wunderbar, solche Zielsetzungen. Damit spekuliere ich nicht, ich habe nur einige dieser Bibelstellen genannt und es gibt noch mehrere. Wie sie in Adam alle sterben, werden in Christus ein paar Gläubige lebendig gemacht. Ja? Entschuldigung, ich merke gleich, man darf sie mal provozieren, sie wissen, was da steht. Nicht? In Christus alle. Sind alle alle? Für mich ja. Siehe, ich mache ein bisschen neu, steht auch nicht da, sondern alles. Himmel und Erde, ach, darauf dürfen wir uns freuen. Und vieles hängt mit den Geheimnissen zusammen. Darum lassen sich diese Geheimnisse erschließen. Ich kann es bezeugen, innerlich offenbaren muss es der Heilige Geist in Verbindung mit dem Wort. Bitten Sie darum, dass diese Geheimnisse Ihnen enthüllt werden. Und Sie haben damit einen Reichtum, ein herrliches Erbe vor sich, das wir angelthaft schon bekommen haben, das nicht zu vergleichen ist mit den Milliarden in dieser Welt. Und darum ist unsere Berufung, ich will es nochmal sagen, weit über das Diesseits hinausgehend, weit über unseren Planeten hinausreichend. Das ganze All ist unser Erbe. Und Christus ist der Schöpfer des Alls, der Erhalter und das Ziel. Und wir sind mit hineingenommen in diesen wunderbaren Reichtum. Ja, ich weiß, ich konnte nur einiges andeuten. Es war manchmal wie ein Längsschnitt, aber Sie kennen die Bibel. Herrlichkeiten, studieren Sie das. Das Geheimnis seines Willens durften wir etwas gelüftet bekommen und etliche Geheimnisse. Und das Größte ist wirklich der Christus als das Geheimnis Gottes, des Vaters. Und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Möchte diese Herrlichkeit uns immer mehr aufgehen. Gepriesen sei der Name unseres Herrn. Amen. Wir wollen beten. Ja, du treuer Gott und Vater, hab du von Herzen Dank dafür, dass du uns so Wunderbares in deinem Wort enthüllt hast und durch deinen Geist erschlossen hast. Ich bete dich darüber an. Kann nur in aller Demut sagen, dass du da mich hineingenommen hast. Ach ja, das ist ein Wunder. Ich darf dieses Wunder bezeugen und mit vielen Geschwistern auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Darum wollen wir dir Dank sagen für dein Wort, wollen dich anbeten, aber auch bitten, möchten wir alle hier das bewegen in einem feinen, guten Herzen und dass dieses Wort Frucht bringt. Gepriesen sei der Name unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und des Vaters. Amen.